auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev und Novak Djokovic sind die beiden Einzelsieger des heutigen Tages. Zwei bei den ATP-Finals in the O2 in London. Zverev gewinnt gegen Marin Cilic in zwei Tiebreaks und Novak Djokovic zeigt eine hervorragende Leistung gegen John Isner. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily London Calling hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Lass uns gleich mal mit der besten Leistung des heutigen Tages anfangen, weil die kam nämlich von Novak Djokovic. Novak Djokovic spielte gegen John Isner und wir haben in der Vorschau schon ein bisschen drüber gesprochen, haben gesagt, ja, John Isner ist eine Wildcard. Wenn der einen fantastischen Aufschlagtag erwischt, vielleicht könnte er sogar Novak Djokovic gefährlich werden. Novak Djokovic seinerseits hat allerdings den vielleicht besten Return des Welttennis und hat heute John Isners Aufschlag so entschärft, dass der eigentlich als ganz normaler Aufschlag oder wie ein ganz normaler Aufschlag aussah. 69% der ersten Aufschläge brachte John Isner ins Feld und machte nur 67% der Punkte, 2 von 3. Den Rest hat Djokovic gemacht mit einer absoluten Return-Show. Philipp, das war eine ganz, ganz beeindruckende Leistung von Novak Djokovic und man möchte hinaus schallmeien, gebt ihm den Titel doch gleich.
Naja, wenn wir da noch eine Zahl hinzufügen. Also er hatte eben am Ende, wie du gesagt hast, er hatte am Ende 38 von 65 Punkten bei eigenen Aufschlag gewonnen. John Isner, das ist eine sehr niedrige Quote schon für ihn. Und dann ziehen wir noch die 13 Asse von ab, die er geschlagen hat. Und dann war er am Ende bei 25 von 52 Punkten und rutscht damit unter die 50% gewonnene Punkte beim Aufschlag. Und das sieht man extrem selten von ihm, dass das wirklich so passiert. Und vor allem, es war ja nicht so eine versteckte Statistik. Das ist nicht sowas, wo man sich hinterher ein bisschen die Augen reibt, sondern es war ja für alle zu sehen, was dort passiert ist. Es waren so ein paar Gedächtnis-Returns dabei, wie er sie zum Beispiel damals gegen Federer in diesem US Open-Halbfinale setzte, wo er sich dann einfach wirklich reinlehnt und den Ball einmal kurz cross über den Court schiebt. Es waren tiefe Returns dabei, es waren Returns dabei, wo er die Linie entlang geht, es war alles dabei. Und das ist es ja. Djokovic kann alles beim Return und das auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, er ist nicht nur der beste Returner jetzt, sondern der beste Returner, den wir je hatten. Und das war in diesem Match zu sehen. Und es ist so schwer, die Leistung von einem John Isner dann überhaupt einzuschätzen, weil seine beste Waffe, vielleicht die beste Waffe, die es im Tennis gibt, neutralisiert wurde. Nicht nur neutralisiert wurde, ein bisschen zerlegt wurde von Novak Djokovic. Und das war eine außergewöhnliche Leistung von einem Spieler, der sowieso sehr außergewöhnlich gut ist beim Return.
Ich habe mir heute das ganze Spiel über gedacht, Mensch, das macht Isner gar nicht schlecht. Er hatte zwei kleine Chancen, glaube ich, im ersten Satz mal an einem Break zu schnuppern. Und da hat er die Chancen nicht leichtfertig verballert, aber er muss dann ja auch die Konzentration zu 100% hochhalten, um diese Punkte zu machen. Und das hat er in diesen Punkten dann nicht gemacht. Und dann hat Novak Djokovic einfach zugeschlagen und sich dann mit wirklich irren Returns zwischendurch dann wieder die Breaks geholt. Und auf welchem Niveau Isner hätte heute aufschlagen müssen, das ist gar nicht in Worte zu fassen, weil ich glaube, die Leistung hätte es gar nicht gegeben. Und beim letzten Mal, als sie aufeinander getroffen sind, da hatte Isner zwischendurch eine Aufschlagquote von 80% erster Aufschläge im Feld und hat nur 50% der Punkte gemacht. Auch das sind ja absurde Zahlen. Zwischendurch heute bis zum 3-3, glaube ich, im zweiten Satz, vom 0-0 bis 3-3 im zweiten Satz, hatte Isner 93% erster Aufschläge. Da war er in der Lage, mitzuhalten. Und da hat er seine Aufschlagspiele auch gewonnen. Ansonsten alles, was drunter war, da war Djokovic zu stark. Und das ist ernsthaft, das ist absurd.
Ja, vor allem, es gibt dann eben auch nicht so die eine Öffnung für John Isner. Man kann jetzt nicht sagen, okay, er sollte halt immer versuchen, den Court so zu öffnen beim Aufschlag oder immer auf die Linie draufspielen, weil Djokovic kann halt trotzdem auf der anderen Seite stehen und diese diese Punkte für sich entweder direkt entscheiden oder komplett neutralisieren. Und ich meine, ich habe auch gerade nochmal überlegt, was wäre überhaupt möglich gewesen? Vielleicht müsste er immer auf den Kicker gehen, müsste immer gucken, dass er da mit Djokovic versucht, weit nach hinten zu treiben und dann zum Beispiel reinkommt. Aber auch das hat Djokovic dann ja auch gerochen oder würde Djokovic ja riechen nach 3 Minuten spätestens. Und das ist das Problem gegen ihn. Er ist ja so ein bisschen wirklich dieser, ich glaube, als wir anfingen mit unserer Sendung, haben wir ihn mal irgendwann den Grundliniengeneral genannt, weil er da hinten so ein bisschen wirklich entlang schreitet, als wenn nur ihm die Grundlinie gehört und er einfach nicht von der Grundlinie zu drücken ist. Und selber hat er halt heute beim Return gemacht. Er hat einfach keine oder sehr wenig einfache Punkte. Natürlich, es gibt diese 13 Asse, aber unter Umständen hätte er noch heute 25 Asse gegen irgendwen anders geschlagen. Also er musste diese Asse kassieren, aber davon ab hat Djokovic wirklich den Teil des Spiels dicht gemacht. Und das ist natürlich eine Unmöglichkeit. Und vor allem hat er dann selber gut aufgeschlagen. Er hatte zwischendrin, haben die Kommentatoren gesagt, 21 Punkte am Stück gewonnen. Beim eigenen Aufschlag am Ende hat er 37 von 43 Punkten gewonnen. Das sind Bilanzen, die wirklich extrem beeindruckend sind.
26 von 30 Punkten nach dem ersten Aufschlag hat Novak Djokovic gemacht, 70% erste Aufschläge hatte er. Also ja, es war eine famose Leistung von Novak Djokovic und ihm ist gegenüber den anderen 7 ja auch anzumerken, die anderen 7 Spielern, die hier sich qualifiziert haben, dass er erst später quasi in die Saison eingestiegen ist. Wir haben damals schon drüber gesprochen, Indian Wells und Miami sahen nicht gut aus, dann musste er trainieren und seit Wimbledon ist er eigentlich auch voll in Touren. Das ist vielleicht auch dann der große Vorteil bei diesem Turnier, so spät in der Saison für jemanden wie Novak Djokovic, der einfach ein bisschen später eingestiegen ist, in Anführungsstrichen.
Ja, wobei es natürlich schon so war in seinen Jahren der Dominanz, bis auf das Jahr 2011, wo er dann wirklich platt am Ende wirkte, war er zum Jahresende immer gut. Und er wird wahrscheinlich einst abtreten und dieses Turnier total dominiert haben. Es wäre nicht überraschend, wenn er 8 oder 9 Titel bei diesem Jahresendturnier hat, wenn er dann irgendwann mal seine Karriere aufhört. Und das ist natürlich das Erstaunliche überhaupt an der Karriere von Djokovic gewesen, dass er stets oder nicht stets, aber in diesen Jahren, in denen er wirklich herausragend war, das Niveau häufig und lange sehr weit oben gehalten hat. Und das, obwohl er eben zum Beispiel nicht einen Isner-mäßigen Aufschlag hat, wo er dann einfach mal durch so einen Tag durchcruisen kann, sondern er muss seine Punkte normalerweise entweder erarbeiten oder er muss dafür sorgen, dass seine Gegner die Punkte nicht machen. Und dann dieses Niveau so lange über eine Saison durchzuhalten, also stimmt dir zu, er hat in Anführungszeichen den Vorteil in dieser Saison gehabt, dass er nicht gut reingekommen ist in die ersten 5 bis 6 Monate aus Gründen der Verletzungen und des Selbstbewusstseins, aber er hat es halt immer wieder gezeigt, dass er lange, lange hohes Niveau halten kann. Und das ist, warum er eben für mich so ein bisschen der dominanteste Spieler ist, der beste Spieler, den wir je gesehen haben, auch wenn am Ende nicht der erfolgreichste oder dominanteste Spieler gewesen sein wird. Und das zeichnet ihn aus, dieses hohe Leistungsniveau über eine lange Zeit. Und das sieht man dann hier wieder. Ich meine, wir schauen uns die Leistung heute an. Wer von den anderen 7 soll ihn im Moment ernsthaft gefährden? Irgendwer wird sich schon auftun, der ihn wahrscheinlich ein bisschen herausfordert. Aber es war jetzt keiner dabei in den ersten beiden Tagen, wo ich dachte, ach, ja, der wird es dem Djokovic hier schon schwer machen.
Ja, wie gesagt, wie ich in der Anmoderation gesagt habe, gibt ihm doch gleich den Titel. Und wir werden es sehen, ob es jemanden gibt, der Novak Djokovic dann gefährlich werden kann. Der nächste Gegner für Novak Djokovic, das ist Alexander Zverev. Der hat heute in 2 Tiebreaks gegen Marin Cilic gewonnen. Sein persönliches Head-to-Head gegen Marin Cilic auf 6:1 ausgeschraubt. Letztes Jahr hatte er schon gegen Marin Cilic in der Vorrunde gewonnen, auch im ersten Match, damals in 3 Sätzen. Dieses Mal war es in 2 Sätzen. Und es war keine so beeindruckende Leistung wie die von Novak Djokovic. Das hätten heute nur wenige erreicht. Es war eine solide Leistung. Der erste Satz war nicht gut. Das ganze Match war eher überschaubares Niveau. Aber am Ende hat sich Alexander Zverev durchgebissen. Und ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste für jemanden wie Zverev, dessen Form ja in den letzten Monaten auch an der einen oder anderen Stelle gehakt hat. Er hat sich durchgebissen. Er hat sich verbissen in seinen Gegner und er hat sich am Ende durchgebissen.
Ja, und zwar einfach dahingehend wichtig, weil wir sprachen gestern drüber, Djokovic ist noch eine Gruppe drin. Djokovic ist klarer Favorit gegen sowohl Zverev als auch gegen Cilic. Wobei Cilic ihn natürlich so ein bisschen in diesem Jahr genervt hat, aber auch das sollte Djokovic natürlich für sich entscheiden. Und dann haben wir die Wildcard drin. Die Wildcard Isner hat heute nicht gestochen gegen Djokovic, aber die Wildcard Isner kann zum Beispiel gegen den Zverev stechen, selbst wenn Zverev an dem Tag besser sein sollte. Wenn Isner einfach so einen Sahnetag erlebt beim Aufschlag und Zverev die Returns eben in der Weise nicht zurückbekommt, dann kann es auf einmal kippen in Richtung Isner, selbst wenn Isner nicht der bessere Spieler ist. Und deswegen war dieser Sieg hier so wichtig. Das gibt Zverev im Endeffekt zwei Chancen. Die Chance gegen Djokovic versuchen, das Halbfinale klar zu machen. Vielleicht mal mit einer richtig guten Leistung und einem Djokovic, der dann vielleicht nicht so toll drauf ist. Oder halt gegen John Isner. Und das Gute ist ja, wenn er ins Halbfinale kommen sollte und sich die andere Gruppe so entwickelt, wie es im Moment aussieht, dann würde vielleicht nicht mal ein Roger Federer dort im Halbfinale warten, sondern mal gucken, wer diese andere Gruppe gewinnt. Also eigentlich ein sehr guter oder sehr gute zwei Tage für Alexander Zverev. Das Match an sich, das war ein bisschen schräg. Also ich meine, Cilic ist so gut reingekommen. Cilic sah auch, das hatte ich dir dann zwischendrin geschrieben, eigentlich so entschlossen auch in den ersten Spielen aus, hatte viel Spannung im Oberkörper, war bereit zu diktieren, war bereit, selber die Punkte für sich zu entscheiden. Als er dann das doppelte Break nicht bekam Mitte des ersten Satzes, ist er wieder so ein bisschen in sich selber, ja, zurückgefallen, Schultern haben wieder ein bisschen gehangen, Druck war nicht so drin, Vorhand hat auf einmal gewackelt, da waren dann nachher ein paar schräge Fehler drin und Zverev hat ihn dann so ein bisschen auf sein Niveau erst runtergezogen und hat dann selber sein Niveau hochgezogen und hat Cilic unten gehalten und das hat er sehr gut gemacht. Für Cilic war es natürlich das Premium-Beispiel, was alles in den letzten Monaten schief lief und für Zverev ist es halt einfach ein wichtiger Sieg, der ihm A bestätigen sollte, dass er so falsch und schlecht mit Nie unterwegs ist und B ihm halt wirklich die Chance gibt, ins Halbfinale zu kommen.
Absolut, die Chance ist auf jeden Fall da, aber wie Zverev den ersten Satz gewonnen hat, das weiß ich bis jetzt noch nicht, weil Cilic hatte das Match komplett im Griff. Er hatte bei 4-1 sogar noch Breakbälle zum 5-1, hätte da mit zwei Breaks in Führung gehen können und hat das nicht genutzt und das war etwas, wo ich im Nachhinein gedacht habe, dass Zverev den Satz gewonnen hat, das wird sich Cilic wahrscheinlich so schnell dann auch nicht verzeihen, weil den Satz hat er eigentlich komplett im Sack.
Ja, ich meine, ich habe dir geschrieben, wir wissen beide nicht, ob Cilic einst in die Hall of Fame kommen wird. Im Moment wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht benennen sie einen Parkplatz nach ihm oder so und dann können sie das Video dort auf dem Parkplatz, auf dem Ticketautomaten spielen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fies an, aber Cilic ist natürlich jemand, der ein extrem hohes Niveau erreichen kann, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, der zwei weitere Finals erreicht hat, von dem auch wir und viele andere zwischendurch immer wieder begeistert sind, wie er sich durch so ein Turnier durchspielen kann, welche physische Überlegenheit er auch zeigen kann in solchen Matches, wenn dann der Aufschlag kommt und dann die Vorhand und wenn er in Wimbledon in den letzten beiden Jahren oder in zwei der letzten drei Jahre sehr entschieden aussieht oder wie in Australien dieses Jahr, das ist extrem beeindruckend. Und dann fällt er halt komplett in sich zusammen, wie in dieser zweiten Jahreshälfte. Natürlich, er hatte gute Siege dabei, die gegen Alex de Minaur zum Beispiel bei den US Open. Aber dann geht er hin und gibt ein Match gegen Nishikori wieder total ab. Oder in diesem Herbst. Es ist einfach eine große Inkonstanz in seinen Leistungen drin. Und er hat selten in seiner Karriere geschafft, was zum Beispiel ein Alexander Zverev über die letzten zwei Jahre geschafft hat, sich auf hohem Niveau etablieren und fast jede Woche die Leistung abzurufen. Und natürlich, Cilic hat bisher die Erfolge dort, wo es wirklich zählt, das ist bei den Grand-Slam-Turnieren, aber auf dem normalen Touralltag ist Zverev der solidere, der bessere Spieler und das hat sich dann hier in diesem Matchup auf teils wundersame Weise und teils auf ziemlich klare Weise einfach gezeigt.
Ja, auf wundersame Weise. Wie gesagt, wer den ersten Satz gewonnen hat, das ist nach wie vor ein kleines Rätsel. Wir haben mal die Stimmen dann auch reingeholt aus der Pressekonferenz. Als erstes hören wir Marin Cilic, was er zu diesem Match gesagt hat.
I had a good start. I had a very good start in the match and drew a long break point, 4-1 also break point, so I was close to having that double break in the first set. After that, I mean, I lost my serve and just missed a few balls from the, just a couple of first errors, made one double fault and then just gave him an opportunity to come back. And 5-4 also had some chances, love 30. I have to go 6-4 up and to win that first set. But, just after that, I felt that he started to play a little bit better. He served towards the end of the set quite good. And tiebreak was tight. I think both. It could have gone both ways. And just generally, I felt that I was playing well, just I was not capitalizing on my chances. Second set as well, break up, and I lost again my serve. So it was, know, just a little bit up and down to the match. And, you know, in these kind of matches, if you don't take your chances, it's unfortunately the way it goes.
Ja, Cilic in seiner ganz nüchternen Art hat das dann natürlich rekapituliert und hat das durchaus ja, differenziert dann auch eingeordnet. Und wir hören jetzt nochmal Alexander Zverev, weil ich habe ihn dann nochmal darauf angesprochen, wie es denn ist, gegen jemanden zu spielen, gegen den man so ein gutes Head-to-Head hat, wie Alexander Zverev gegen Marin Cilic.
Sie haben ein sehr gutes Head-to-Head jetzt gegen Marin Cilic. Gibt es irgendwas an seinem Spiel, was Ihnen besonders liegt, wo Sie sagen, darauf kann ich wirklich sehr, sehr gut mit meinem Spiel antworten?
Ich finde, wir spielen gar nicht so verschieden. Ich finde, wir spielen relativ ähnlich, haben beide einen guten Ausschlag, beide returnieren eigentlich relativ gut für unsere Größe. Aber alle Matches, die ich gegen ihn gespielt habe, waren sehr eng. Und es sind immer so ein, zwei Punkte, die ich dann für mich entscheiden konnte, die dann so das Match entschieden haben.
Zverev sagt hier einen ganz netten Punkt an. Die beiden spielen recht ähnlich und das hat man dann heute wieder gesehen. Und vielleicht neutralisiert sich so ein Spiel dann auch so gegenseitig, dass man hinterher denkt, wow, so richtig dolle war das heute nicht.
Oh, das passiert ja häufig im Tennis. Das schlimmste Beispiel, in Anführungszeichen, ist Murray gegen Djokovic. Ja. Beides formidable Spieler, aber manchmal zum Einschlafen. Hier ist noch der Vorteil, beide können natürlich richtig draufdreschen auf den Ball, Cilic und Zverev. Und generell ist Zverev sicherlich derjenige mit der besseren Beinarbeit. Cilic hat vielleicht noch 5 Meilen mehr Power hinten drin, als sie Zverev entwickeln kann. Und deswegen kann er dann eben auch absolute, ja, wirklich großartige Leistungen abrufen, was ein Zverev bisher noch nicht geschafft hat. Aber so unähnlich sind sie sich nicht. Und Cilic war so ein bisschen einer der Prototypen, der damals durchkam, von einem fast 2-Meter-Typen, der sich trotzdem gut bewegt und technisch relativ sauber ist, die Stärke in der Rückhand hatte. Das haben wir einige Male gesehen. Zverev ist ein bisschen, hat zumindest das Potenzial, die Weiterentwicklung zu sein und hat das Matchup Human klar im Griff. Und das ist natürlich für ihn auch eine feine Sache. Wir hatten gerade noch so eine Statistik ausgetauscht über Top-10-Statistiken. Da tut sich ein Cilic sehr schwer, ein Zverev nicht so schwer wie ein Marin Cilic. Und ich denke, das wird auch so bleiben.
Cilic gegen Top-10-Player. Seit 2010 hat er eine Bilanz von 7-44.
Ja, und die 4 dieser Siege kamen im Jahr 2016. Genau. Also 3-39 in den anderen Jahren. Das ist eine sehr, sehr bittere Bilanz. Natürlich, das ist nicht alles, was zählt. Aber das ist schon heftig.
Aber das ist genau die Erklärung, wo man sagt, Marin Cilic gehört, ja, ist dabei, aber nicht mittendrin. Also Marin Cilic qualifiziert sich ja jetzt relativ regelmäßig für die ATP-Finals. Er hat hier eine Bilanz bei den Finals von 1-9. Und das eine Match, was er gewonnen hat, das war gegen Kei Nishikori in einem Dead-Rubber-Match 2016.
Ja, und ich meine, wir hatten ihn, glaube ich, beide in diesem Jahr auf den Wimbledon-Sieg getippt, oder zumindest das Finale. Ja. Das machte totalen Sinn, in dem Kontext ihn da reinzutippen, weil wussten nicht, wie sieht es wirklich mit Federer aus, Djokovic war noch nicht so zurück, Nadal vielleicht nicht ganz so fit. Na, was heißt fit, aber vielleicht möglicherweise erschöpft nach dem French Open-Sieg. Cilic hatte sehr gute French Open gespielt, hatte nur knapp im Viertelfinale gegen den Juan Martin Del Potro verloren, hat dann Queens gewonnen und da macht es dann Sinn. Und dann bricht er halt aber wieder fast auf unerklärliche Weise ein, vor allem wenn man bedenkt, dass das Jahresendturnier Indoor gespielt wird, was ihm einfach liegen muss. Und das Problem in Anführungszeichen für ihn, seine Saison ist ja hier noch nicht zu Ende. Er spielt nächste Woche auch noch den Davis Cup. Und da wird erwartet werden, dass er den gegen das eher auf dem Papier zumindest durchschnittlich aussehende französische Team endlich gewinnt, nachdem Kroatien vor 2 Jahren so bitter gegen Argentinien verloren hat, auch weil er wieder seine Nerven nicht im Griff hatte gegen Juan Martin Del Potro. Also selbst wenn es hier nicht klappt, nächste Woche kriegt er nochmal eine Chance. Entweder eine Chance zu siegen oder eine Chance zu stolpern.
Ja. Es ist in der Tat bemerkenswert und Marin Cilic hat dieses Match verloren, 6-7. Wir haben es gesagt, 1-9 jetzt seine Bilanz bei den ATP-Finals. Alexander Zverev hat eine sehr, sehr gute Ausgangsposition jetzt hier, das Halbfinale zu erreichen. Letztes Jahr hatte er die auch, hat dann im entscheidenden Match dann am Ende gegen Jack Sock verloren. Da erinnern wir uns, glaube ich, alle noch sehr gut dran. Mal gucken, ob er es jetzt dann ändern kann, weil die Leistung, wie gesagt, von John Isner war heute nicht schlecht. Morgen werden wir einen weiteren Tag natürlich haben. Und morgen werden wir dann die beiden Verlierer des ersten Tages und die beiden Gewinner des ersten Tages sehen. Und das ist dann als erstes Kevin Anderson gegen Kei Nishikori um 14 Uhr englischer Zeit, 15 Uhr deutscher Zeit. Und dann Roger Federer gegen Dominic Thiem um 21 Uhr. Roger Federer gegen Dominic Thiem ist das Match der Verlierer, was am Abend quasi in der Primetime stattfinden wird. es ist schon etwas zu Recht auch das Spiel, was dann in der Primetime stattfinden wird, weil der Verlierer kann sich wahrscheinlich dann schon oder kann sich wahrscheinlich schon gedanklich um den Urlaub kümmern.
Ja, es hat immer auch so ein bisschen, also war es zumindest in früheren Jahren so, ich bin nicht sicher, ob es diesmal auch so ist, aber es hatte immer so ein bisschen damit auch zu tun, wer welche TV-Rechte hat. Die BBC wollte bestimmte Rechte am Nachmittag abgreifen. Darum sehen wir, glaube ich, Djokovic gegen Zverev dann auch in 2 Tagen am Nachmittag, wenn ich das korrekt gesehen habe. Also da gibt es TV-Verträge, die normalerweise damit zu tun haben. Wie gesagt, dieses Jahr bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so oder so ist es natürlich das Match, was die Masse an Menschen interessiert. Einfach weil viele da hinkommen, um dann Roger Federer zu sehen. Und Kevin Anderson gegen Kei Nishikori könnte sehr unterhaltsam werden. Anderson geht sicherlich als leichter Favorit rein. Aber wenn Federer seine Form nicht anhebt und Team zum Beispiel so eine wie bei den US Open abruft, dann glaube ich, könnten wir hier das bisher beste Match des Turniers bekommen.
Ja, ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich auch auf einen guten Tag morgen. Wir werden natürlich dann darüber wieder berichten in unserem Daily London Calling. Wir haben allerdings auch noch einen Gast heute gehabt, Florian Heer. Ihr kennt ihn schon, wir haben schon das eine oder andere Mal mit ihm gesprochen und ich habe ihn heute, weil er noch heute da war, hier bei den ATP Finals, habe ich ihn mir geschnappt und mal mit ihm über das Jahr 2018 gesprochen und natürlich dann auch so ein bisschen mal gesprochen darüber, was denn sein Match des Jahres und das. Wir haben noch ein paar Interviewpartner in den nächsten Tagen hier. Das will ich dann auch mal aus allen rausquetschen, was denn so das Match ihres Jahres gewesen ist. Und wir werden dann ja unsere Matches des Jahres dann auch in unserer großen Jahresabschlusssendung küren. Da hören wir jetzt mal rein.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Florian Heer von tennistourtalk.de. Hallo Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Andreas.
Florian, deine Eindrücke, wir haben jetzt einen Tag hinter uns, wir sind hier kurz vorm Doppel am zweiten Tag. Wie ist dein Eindruck vom ersten Tag bislang gestern gewesen, beziehungsweise du warst ja auch vorher da, deine Eindrücke von den letzten Tagen hier in London?
Ja, ich glaube, man hat im Vorfeld einige entspannte Gesichter gesehen, die sich hier im Media Day auch präsentiert haben. Die Spieler waren locker, haben sich, glaube ich, auf das Event hier gefreut. Ist ja auch ein wirkliches Highlight, haben auch viele wieder unterstrichen, dass die Finals doch immer auch wieder was Besonderes sind, vor allem auch für die Debütanten, die da zum ersten Mal mit dabei sind. Und ja, also so gesehen, das Event an sich ist ja auch eine tolle Geschichte, ist eine tolle Arena, Zuschauer sind gut drauf. Was vielleicht gestern noch ein bisschen gefehlt hat, war das spielerische Niveau.
Ja. Ich habe gestern mit dem Moritz Lang von Sky schon drüber gesprochen und der hatte gesagt, Mensch, das Spiel ist gar nicht so schlecht zwischen Nishikori und Federer. Und ich habe nur gedacht, wow, hat er ein anderes Spiel gesehen? Ich fand es wirklich schwach gestern, gerade im ersten Satz, weil da war wirklich nur Aufschlag und Return und dann war der Ball im Netz. Das spielerische Niveau hat gestern meiner Meinung nach ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, obwohl der zweite Satz zum Beispiel von Anderson gegen Thiem war in Ordnung.
Absolut, also da gehe ich voll mit dir. Das Anderson-Team-Match, das war bestimmt besser. Auch ich habe Federer Nishikori jetzt nicht als das super Highlight-Match gesehen. Es ging dann auch plötzlich ganz schnell im zweiten Satz. Ja, genau. Ja, also ich war dann auch, muss ehrlich gesagt, dann mal mit ein bisschen was anderem beschäftigt und dann war das Ding eigentlich auch schon irgendwie durch. Und das ist ja dann meistens auch immer so ein Indiz, dass es jetzt nicht besonders ausgewogen ist, ausgeglichen war. Auch die Kulisse, die man dann auch gehört hat, dann auch aus dem Presseraum immer, die war nicht besonders euphorisch.
Wenig O's und A's dann auch aus dem Presseraum.
Ganz genau.
Die Welt macht sich Sorgen um Roger Federer so ein bisschen. Gestern Abend, das Match hat er verloren gegen Kei Nishikori, sah auch nicht wirklich gut aus. Und dann heute hat er, jetzt zu diesem Zeitpunkt kurz vorm ersten Doppel, hat er das Training schon abgesagt. In Queens müssen wir uns Sorgen machen um Roger Federer. Also insgesamt müssen wir uns sicherlich keine Sorgen um Roger Federer machen. Aber jetzt bei diesem Turnier im Speziellen.
Götterdämmerung, die große Frage, ja. Ist er verletzt, ist er nicht verletzt? Man weiß es nicht genau. Ich habe so den Eindruck, wenn man so die Pressekonferenz gestern auch nochmal sich angesehen hat, war er, glaube ich, doch schon ein bisschen auch angefressen.
Ja, der war angefressen, ja.
Und vielleicht war er eben doch nicht wirklich zufrieden mit seiner Performance und es geht vielleicht nicht besser. Mhm. Oder es geht wirklich nicht besser aufgrund von einer Verletzung, die er dann aber auch noch bisher nicht kommuniziert hat.
Ja, er hat sie versteckt und das ist ja etwas, was sich durch seine Karriere zieht. Wenn er sich verletzt hat, dass er erst später, weit später es kommuniziert hat. Er hatte zum Beispiel dieses Jahr in Halle, hat er sich, glaube ich, an der Hand verletzt, hat erst ein paar Monate später darüber berichtet, dass er Probleme hatte, dann auch beim Aufschlag, und dass die Ergebnisse dann nicht so richtig gut waren. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt die nächsten Tage wird. Er hat morgen schon dieses entscheidende Match gegen Dominic Thiem, was abends dann stattfinden wird. Ich glaube, wo dann auch nochmal richtig viel Fokus dann insgesamt hier drauf liegen wird auf dem Match morgen.
Ja, auch Dominik war ja nicht wirklich zufrieden. Auch der, also das, glaube ich, wird so ein Aufeinandertreffen zwischen Zweier werden, die ja mit ein bisschen Wut im Bauch da vielleicht auch auf den Platz kommen. Und ich glaube, es hängt dann wirklich dann davon ab, wer das dann ja auch wirklich in eine gute Performance umwandeln kann. Und ja, bin ich gespannt drauf.
Ich bin auch sehr gespannt drauf. Dominic Thiem gegen Roger Federer dann morgen Abend. Ihr werdet hier im Daily London Calling, werden wir dann natürlich dann auch drüber berichten. Aber lass uns noch mal ein bisschen zu dir kommen. Wir haben schon häufiger jetzt auch im Podcast drüber gesprochen, über tennistourtalk.de, über deine Position bzw. deinen Job. Du warst jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viel unterwegs. Wie würdest du dein Jahr 2018 für tennistourtalk.de und beziehungsweise auch das Tennis, wie würdest du das so ein bisschen bilanzieren? Weil wir sind ja kurz vor Ende dieser Profizeit. Es laufen noch ein paar Challenger, es läuft auch noch der Davis Cup etc. Aber was würdest du für ein Fazit ziehen, persönlich beziehungsweise für eure Seite und auch fürs Tennis insgesamt?
Also persönlich für die Seite alles zufriedenstellend. War wie immer eine sehr ereignisreiche Saison mit vielen Reisen auch verbunden. Und das macht es ja auch immer spannend. Und ja, ich glaube, wir stehen ja jetzt auch so ein bisschen vor einem Umbruch, ja. Also gerade auch, was eben die Challenger, ITFs, wir haben es beim letzten Mal schon ein bisschen thematisiert, ja auch angeht. Und deshalb wird man jetzt, glaube ich, gespannt sein, wie es im nächsten Jahr sich weiterentwickelt. Gerade in Deutschland wird sich einiges tun. Marburg hat jetzt gerade eben nach Ludwigshafen auch das Turnier übergeben für die nächste Saison. Also es kommen schon die ersten Neuerungen, die sich jetzt tun, werden jetzt auch bekannt gegeben, und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und so gesehen war das eigentlich eine tolle Saison. Wir haben auch tolle neue Turniere gehabt in Deutschland, darf man nicht vergessen. Mhm. ISA Open beispielsweise, die zum ersten Mal mit dabei waren, die ja so richtig offensiv das auch groß promoted hatten und da ja auch, auch ein gutes Turnier auf die Beine gestellt haben. Das war bestimmt so ein Highlight, glaube ich, aus Challenger-Sicht in Deutschland. Und für mich persönlich, ich glaube, ich so eines der einschneidendsten Erlebnisse war, dass ich in Russland zum ersten Mal war. Ich war in Moskau beim Kremlin Cup. Das fand ich ganz interessant, das mal zu beobachten. Und natürlich auch ein bisschen verbunden, um sich die Stadt anzuschauen. Und das war so für mich so ein neuer Eindruck.
Ja, ich wollte dich gerade mal fragen, so nach Highlights in diesem Jahr. War das dann der Kremlin Cup? Also wir beide haben uns in Valencia gesehen beim Davis Cup dieses Jahr, und wir haben diese unfassbare Stimmung da in der Stierkampf Arena von Valencia gesehen. Das ist für mich ein persönliches Highlight in diesem Jahr gewesen, gerade auch dieses Match zwischen Ferrer und Kohlschreiber, das letzte Match. Würdest du deinen Kremlin Cup dann auch also als eins deiner Highlights dann bezeichnen?
Also bestimmt jetzt nicht vom sportlichen Wert her, um das jetzt zu sagen, das war jetzt wirklich so eine persönliche Geschichte. Bin voll da bei dir, die Valencia-Davis-Cup-Sache in diesem Jahr, das war rein stimmungstechnisch das absolute Highlight. Das muss man einfach festhalten, und lange nicht mehr das erlebt, dass Davis-Cup auch wirklich so positiv durchweg alle Leute, die dort waren, die ich dort wirklich gesehen habe, auch begeistert habe. Dazu kam natürlich, dass das Turnier in der Plaza de Toros in Valencia stattgefunden hat, was für mich jetzt persönlich auch eine super Stadt ist, die ich ja wirklich über alles liebe. Und die Kombination, die hat es richtig ausgemacht. Das war eine Spitzensache.
Ja, also wie gesagt, Davis Cup ist vielleicht dann die Aktion gewesen dieses Jahr, die mich auch am meisten begeistert hat. Das war von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach sehr, sehr stimmig. Wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, ich lasse dich hier nicht weg, ohne darüber zu sprechen, was so ein bisschen das Match des Jahres für dich war in diesem Jahr, was du vielleicht dann auch persönlich gesehen hast. Und es muss man gar nicht Kohlschreiber gegen Ferrer oder Federer Djokovic oder so sein, sondern es kann auch ein bisschen unterklassig sein, beziehungsweise auf der Challenger oder Future Tour. Was hat dich begeistert? Welche Matches haben dich begeistert?
Ja, da muss ich dich jetzt eigentlich ehrlich gesagt richtig enttäuschen, weil auf den Challengern, ich habe echt überlegt, was mir da so richtig hängen geblieben ist. Und ich habe das auch so ein bisschen sortiert, welche Turniere hast du wirklich mitbekommen, welche Ereignisse, wo du selber mit dabei warst. Und natürlich war die Kerber-Geschichte Wimbledon ein Riesending. Was ich nur wirklich beiläufig mitbekommen habe, weil gleichzeitig Jannik Hanfmann in Braunschweig zu ungefähr gleichen Zeit sein Turnier gewonnen hat dort. Und das ist, glaube ich, deshalb noch ein bisschen besonders im Gedächtnis, weil das eben seine Siegerehrung quasi zu Ende war und man ist sofort an die Bildschirme gegangen und hat noch gerade die Siegertrophäe gesehen, wie sie Kerber überreicht wurde und im Fernsehen. Und das war so ein bisschen was Besonderes. Fand ich auch cool, dass die Zuschauer dorthin gegangen sind übrigens. Mhm. Ja, also ja quasi auf das Wimbledon-Finale verzichtet haben, sich das live anzuschauen und dort in Braunschweig sich das angesehen haben. Das andere Match des Jahres jetzt wirklich von der Qualität her, was ich wirklich auch von der Intensität total spannend fand, war einfach Federer Del Potro in Indian Wells.
Mhm. Ja, großartiges Match damals. Also tatsächlich, da gehe ich mit, das ist wirklich ganz, ganz weit vorne. Wo wir gerade noch drauf gesprochen, oder wo du gerade drauf zu sprechen gekommen bist mit Jannik Hanfmann. Die deutschen Herren haben durchaus ein ganz gutes Jahr wieder gehabt. Alexander Zverev hat sich in Top 10 gehalten. Wir haben Maximilian Matra, der in der ersten Hälfte der Saison wirklich ein gutes Jahr hatte, hinterher so ein bisschen vielleicht die auch die Kraft verlassen hat. Wie würdest du die Spieler aus der zweiten Reihe dann bewerten, die in diesem Jahr dann auch gespielt haben? Ich hatte immer das Gefühl, die sind alle so ein bisschen vom Durchbruch in die Top 100, aber keiner hat es noch so richtig geschafft. Wenn ich zum Beispiel dran denke an Jannik Maaden, dann auch an Oskar Otte, Mats Moreng, Jannik Hanfmann, die haben alle ordentliche Jahre gehabt, aber keiner hat so diese Hürde übersprungen. Matthias Bachinger hat sich wieder zurückgekämpft, hatte ein fantastisches Turnier in Metz, aber diese Hürde zu Top 100, die scheint noch so ein bisschen größer da zu sein.
Mollecker,
genau.
Mollecker in Heilbronn. Mhm. Also da war ich auch da. Und das war, glaube ich, auch noch so ein Turnier, was man dann auch aus deutscher Sicht noch im Hinterkopf hat und wo ich, glaube ich, auch der die größten Sprung gemacht hat. Er ist auch der Jüngste.
Ja, genau.
Da ist natürlich noch am meisten Potenzial, wenn man so will, da. Und ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr schon noch ein bisschen was sehen von ihm. Also er ist dann ist auch ein guter Typ. Mhm. Ja. Und da war dann auch diese Parallele mit Zverev, der in Heilbronn ja auch gewonnen hat und musste natürlich auch diese Vergleiche dann immer wieder mit hinnehmen, sag ich mal. Und er ja davon auch nichts, zu Recht ja auch nichts wissen wollte und gesagt hat, ja, ich bin eine eigenständige Person und das ist ja auch verständlich.
Aber die Parallelen sind schon sehr, sehr stark da, oder? Zwischen Zverev und Mollecker. Also das ist schon wirklich unübersehbar.
Ja, obwohl man natürlich sagen muss, dass als Zverev den Titel gewonnen hat in Heilbronn, da war der schon, erstens war es sein zweiter Titel, okay, aber er war schon mit voller Entourage und alles mit dabei. Mhm. Mollecker war zugänglicher.
Ja.
Und das hat man gemerkt. Und ich glaube, da kommt was. Mhm. Interessant sind die anderen aus der zweiten Reihe, die du erwähnt hast, mit Bachinger, der eben wieder sehr stark war. Den habe ich in Mallorca gesehen. Wo er
Finale erreicht.
Finale gegen Bernard Tomic gespielt hat an der Rafa Nadal Academy. Und da hat er sich auch richtig gefreut, dass er wieder zurückgekommen ist. Und ja, er ist aber jetzt natürlich nicht der Zukunftsträger des deutschen Tennis. Das muss man natürlich auch sagen.
Ja. Wie geht es für dich jetzt 2019 weiter? Oder ist denn dein Tennisjahr erstens 2018 beendet für dich oder geht es noch weiter? Und wie sieht es Anfang 2019 für dich aus?
Tennisjahr ist jetzt beendet. Vielleicht nochmal schauen, kurzer Abstecher zu den deutschen Meisterschaften.
Ja,
Biberach wäre noch eine Geschichte. Aber sonst eigentlich offiziell dann nach den World Tour Finals beendet. Und ich werde die neue Saison wie eigentlich inzwischen fast jedes Jahr in Abu Dhabi beginnen. Mhm. Bei den Exhibitions. Mubadala und dann natürlich wieder die ein oder anderen Challenger sich freuen, die vielleicht neu auf den Kalender kommen, sind ja bis Februar ist erstmal raus, auch die neue World Tennis Tour der ITF sich mal anzuschauen, großes Ziel ist es mal ein Turnier in einer Ferienclub-Anlage vielleicht sogar als mehr als eine Woche länger zu begleiten, ja, das sind so die Ambitionen für 2019 vielleicht.
Ja. Vielen Dank fürs Gespräch und vielleicht hören wir uns nächstes Jahr dann nochmal wieder.
Alles klar, vielen Dank.
Jo, das war's mit dem Daily für heute mit London Calling von Tag 2. Philipp, haben wir noch was?
Oh, nichts, was mir im Moment spezifisch einfällt. Generell natürlich ist es so, wenn in den nächsten Tagen irgendwas Spannendes in der Tenniswelt passiert, dann werden wir das aufgreifen. Wir sind nicht komplett nur auf London fokussiert. Also passiert irgendwas, dann haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf.
Genau, wir müssen nämlich.
Könnt ihr uns ja mal auf Twitter folgen.
Wir müssen uns noch um die Doppel kümmern heute. Ha, so sieht es nämlich aus. Die Doppel sind nämlich heute auch durchgeführt worden. Eben Nachmittagsspiel haben Oliver Marach und Mate Pavic gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut in zwei Sätzen gewonnen. 6-4, 7-6. Dabei gab es einen kleinen Unfall von Nicolas Mahut, der sich nach einem Ball strecken wollte und dann über die Werbeabgrenzung vor den Linienrichtern gefallen ist, gestürzt ist und dann verletzt war. Er hat hinterher gesagt, er hofft, dass er bis übermorgen wieder fit ist, aber im Moment täte es noch relativ weh. Kubot Mello haben dann abends gegen Bryan und Sock verloren. Mike Bryan und Jack Sock 6-3, 7-6. Und Jack Sock hat mal wieder bewiesen, dass er wohl im Moment der beste Doppelspieler der Welt ist, weil was er zwischendurch an Returns reingebraten hat, ähnlich wie Novak Djokovic im Einzel, das war schon bemerkenswert. Aber die beiden Doppel, die in besserer Form sind, Marach Pavic und Bryan und Sock, haben heute gewonnen.
Und das Ding eben an Sock, es ist so ein bisschen wie wenn Rafael Nadal Doppel spielt. Es ist, glaube ich, sehr schwer für die Doppel-Experten, sich auf diese brutale Vorhand einzustellen, die Sock wie auch Nadal haben. Und das ist so ein bisschen natürlich das Geheimnis von Sock neben all den anderen Sachen, die er gut kann. Unter anderem eben die Returns und er schlägt gar nicht so schlecht auf und hat ein gutes Gefühl ums Netz rum. Also er ist eigentlich ein ziemlich kompletter Spieler. Auch das hat er jetzt in den letzten 4-5 Wochen nicht immer im Doppel gezeigt. Aber wir haben schon so häufig darüber gesprochen, dass er wahrscheinlich der beste Doppelspieler der Welt ist. Und es wäre keine Überraschung natürlich, wenn sie das hier gewinnen würden. Es gibt wahrscheinlich viele, die es gerne sehen, wenn es eins von den absoluten Expertenteams gewinnt oder den Spezialisten, die immer und die ganze Zeit im Einsatz sind. Und das können wir über einen Sock noch nicht sagen. Aber sollte Sock das Turnier hier mit Mike Bryan für sich entscheiden, dann wäre es eins der besten Doppeljahre, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das von jemand, der das fast nebenher betreibt.
Im Nebenjob. Doppelspieler. Mike Bryan hat allerdings heute dann noch bekannt gegeben, beziehungsweise Bob Bryan hat bekannt gegeben, dass er ab dem neuen Jahr dann wieder fit ist und dann wieder mit Mike Bryan das Spiel dann übernehmen wird, beziehungsweise das Doppel übernehmen wird. Jack Sock wird sich dann jemanden anderen wieder suchen müssen, um dann 2019 Doppel zu spielen. Er wird allerdings wohl eine ganze Menge damit zu tun haben, seine Einzelkarriere wieder in Gang zu bringen. Das war es jetzt aber dann endgültig für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, über ein paar Sterne bei iTunes. Ansonsten folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder bei Facebook facebook.com/chipundcharge. Morgen gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.